von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Endlich mal wieder ein Podcast, wo mir mein Gast gegenüber sitzt. Wir sehen uns live. Christian Irgan hat das Buch geschrieben, Fish and Chips. Und ich habe vorher schon gesagt, es ist der perfekte Titel, also aus Fish and Chips zu machen. Weil Christian einen Segelsommer rund um England und Schottland gesegelt ist. Christian, wer kam auf den Buchtitel?
Ja, diese Lorbeeren, die darf ich gar nicht anstecken. Das muss ich anerkennen. Das ist Birgit Radebeult gewesen, die Lektorin vom Delius Glasing Verlag, die das ganze Buch von vorne bis hinten betreut hat. Und die, glaube ich jedenfalls, diesen Titel schon im Kopf hatte, bevor ich überhaupt losgefahren bin. Mhm. Und als ich mir da vorschlug, hatte ich überhaupt keine Alternative anzubieten. Das war das Beste, was passieren konnte.
Ich finde es, und das Buch ist so gelungen. Ja, es ist die Tower Bridge außen drauf, der Union Jack, dein kleines Bötchen stilisiert drauf.
Das ist ein echtes Foto. Es ist nicht stilisiert. Ja, es ist grafisch bearbeitet, aber es ist genau das. So ist es aufgenommen worden von einem Mitsegler von einem anderen Boot aus.
Wie war es für dich, dieses Buch dann schließlich in Händen zu halten?
Ja, das ist immer ein tolles Ding. Also ich will ja nicht rumpuppen, aber es ist ja nicht das erste Buch. Aber trotzdem, wenn so ein Buch dann ankommt, wenn das Paket vor der Tür steht und man reißt es dann auf und dann nimmt man die Bücher raus und blättert das erste Mal drin, steckt die Nase rein, riecht die Druckerfarbe und die Leimbindung, das ist toll. Da kann auch das PDF, was man schon vorher auf dem Schirm natürlich hatte, nicht mithalten.
Ja,
das ist ein haptisches Erlebnis, olfaktorisch. Es ist einfach ein Gesamteindruck und der ist immer wieder schön.
Ja. Jetzt bist du genau wie ich Ostseesegler, musstest aber natürlich raus in die Nordsee, um nach England zu kommen. Und ich habe unfassbar Respekt vor der Nordsee und es ging dir genauso. Aber du hattest einen Freund, der dich so ein bisschen eingeführt hat in die Tiden, in diese unfassbaren Wasserbewegungen, Strömungen, die da stattfinden. Wie lief das?
Ich hatte von vornherein die Reise geplant, immer mit jeweils einem Mitsegler, immer zu zweit, und habe mir für den ersten Turn eben von Brunsbüttel über Helgoland nach Holland jemanden eingeladen, jemanden gebeten mitzukommen. Peter heißt der. Erfahrener Nordseesegler, lebt in Holland und ist mit seinem Schiff, mit seiner Moody früher schon ein paar Mal auch in Schottland gewesen. Und dem habe ich zugetraut, die Angst zu nehmen und mich da ein bisschen sicherer zu machen. Also sozusagen als Steuerberater, wie ich das genannt habe, habe ich ihn mitgenommen. Und das war schon für einen Ostseesegler schon ein tolles Erlebnis, das erste Mal über ein Gebiet zu fahren mit dem Schiff, was in der Seekarte grün markiert ist und wo man dann trotzdem noch 2-3 Meter Wasser unterm Kiel hat.
Ja. Dein erstes großes Ziel war London. Du bist dann also natürlich mit der Tide die Themse hochgefahren, hast dann an der Tower Bridge festgemacht, und London ist eine meiner Lieblingsstädte weltweit. Da kommt wenig mit, finde ich. Und dann da mit dem Schiff anzukommen, beschreib es mir. Es muss unfassbar sein.
Ja, da fehlen mir immer noch die Worte.
Zum Glück kann man das im Buch nachlesen.
Ja, es ist unfassbar. Also man fährt von Holland los, kalkuliert natürlich irgendwie die Fahrzeit und die Strecke ein, versucht dann so in der Themsemündung anzukommen, dass man Niedrigwasser hat und dass die auflaufende Flut einen dann die Themse raufspült. Das klappt mehr oder weniger gut. Irgendwann hat man immer ein bisschen Strom gegen an, aber es hat ganz gut geklappt bei uns. Und dann schaffst du es innerhalb von 6 Stunden, also einer Tide, diese ganze Themse raufzufahren. Und das ist erst sehr breit. Und dann hast du links und rechts die Marschlandwiesen und so. Du siehst vom Wasser aus nicht so viel davon. Dann wird es immer industrieller. Und dann macht die Themse natürlich Bögen. Also die fließt ja nicht geradeaus, sondern macht die ein oder andere Kurve. Richtig tolle Kurven. Und plötzlich hast du die Skyline von London, also von Canary Wharf, wollte ich sagen, hast du da vor dir und die Hochhäuser, und dann kommt noch ein Bogen und noch ein Bogen und dann steht da die Tower Bridge, und das ist sagenhaft. Und dann kam auch noch die Sonne raus, also es war sagenhaft toll.
Ja, glaube ich. Du bist mit einem Boot unterwegs, der Oblomov, nicht die Oblomov. Das ist ein 9 Meter Langkieler, und ich hatte dich im ersten Gespräch so gefragt, ist der dir nicht zu klein? Dann hast du gesagt, nee, also 9 Meter ist eigentlich genau richtig. Erklär mir mal, warum.
Wo soll ich anfangen? Also bei den Segeleigenschaften kann ich anfangen. Das ist ein Langkieler, ich bin alter Vollgebootssegler, im Grunde so aussieht wie ein Vollgeboot, nur eben ein bisschen größer. Der hat das außen angehängte Ruder, hat eine Kursstabilität, die einfach toll ist. Also bei bestimmten oder beim richtigen Wind ein bisschen vorlicher als halb und einem moderaten Wellenbild fährt das Boot, auch wenn du die Segel richtig anstellst, von alleine. Du kannst die Pinne loslassen und dann läuft der seinen Kurs. Und unter Deck ist der Platz im 9-Meter-Schiff, finde ich, völlig ausreichend. Für 2 Leute auf jeden Fall. Und man kann das Boot eben gut oder ich kann das Boot sehr gut alleine segeln auch, wenn ich will. Und das tue ich gerne und oft. Und insofern brauche ich kein größeres Boot als das.
Also wenn man an England denkt und irische See, weiß man, da kann es kacheln wie verrückt. Und ich weiß auch, dass du natürlich Apps hast und benutzt. Und trotzdem gibt es immer die Gefahr, dass man in einen Sturm kommt. Und dann auf einem 9-Meter-Boot, da würde ich sagen, boah, das kann echt brenzlig werden, oder nicht?
Naja gut, das liegt jetzt auch daran, dass du und ich, wir beide heute in den Yachthäfen uns umgucken und dann sehen wir Boote, da ist 50 Fuß schon eine normale Größe. Also vor 20, 30 Jahren waren 9-Meter-Boote eine ganz normale Größe und Leute sind mit solchen und noch kleineren Booten über den Atlantik und um die ganze Welt gefahren und haben Stürme erlebt und all überlebt. Also das ist nicht unbedingt eine Frage der Bootsgröße, sondern eher vielleicht auch eine Frage der guten Vorbereitung, dass man natürlich den Wetterbericht checkt und das Boot zu beherrschen, nicht? Und ich glaube, auch das spielt eine Rolle, ein 9-Meter-Boot zu beherrschen. Das traue ich mir eher zu als ein 15-Meter-Schiff. Ich habe natürlich darauf geachtet, dass ich nicht irgendwie in ganz fieses Wetter reinkomme. Und das ist mir eigentlich auch überwiegend gut gelungen, weil ich eben ein bisschen darauf achte, dass ich die Verhältnisse vorausschauend im Blick habe. Ja. Abgesehen davon, und darüber war ich auch informiert, ist diese irische See im Sommer durchaus ein Leichtwindgebiet. Also ich rate jedem, der dahin fährt, schönen Blister und leichte Vorsegel mitzunehmen, wenn er nicht dauernd Motor fahren will. Also wir hatten das schon oft, dass wir einfach nur unter Blister oder unter Blister und groß gefahren sind, weil das Wetter einfach so war, dass Winde von 2 bis 3 Beaufort wehten und oder 4 vielleicht höchstens, die, wo man dann schön vorwärts kam.
Du hast mir erzählt, dass du ganz lange davon geträumt hast, diese Tour mal zu machen. Warum hat es so lange gedauert?
Naja, der Respekt vor dem Tidenrevier ist natürlich schon, spielt eine Rolle. Dann kommen immer wieder wohlmeinende Leute und sagen, willst du dir das wirklich antun? Schottland, Regen, Nebel, Sturm, das muss doch nicht sein. Fahr doch lieber ins Mittelmeer oder bleib in der Ostsee. Ja, dann musste ich das Boot auch haben, das richtige Boot. Das hat eine Weile gedauert und ich habe ein bisschen geübt. Ich bin ja 2-mal um die ganze Ostsee gefahren, alleine mit kleineren Booten. Irgendwann war der Plan oder war die Zeit reif, diesen Plan, den ich tatsächlich viele Jahre schon hatte oder diese Idee war das ja nur, in einen Plan umzusetzen und diesen Plan dann auch in die Wirklichkeit.
Wie hast du das mit deiner Familie hingekriegt? Du hast ja eine Frau, habe ich ja gerade kennengelernt. Ist ja nicht so einfach? Oder war das bei dir so, die hat gesagt, nee, mach, hast du dir verdient?
Ja, die lässt mich fahren. Die kennt meine Träume. Die hat mich schon vor 10, 12 Jahren, als ich das erste Mal 3,5 Monate unterwegs war, fahren lassen. Dann das zweite Mal auch wieder. Und jetzt auch wieder. Und damals hat jemand sie gefragt, wie machst denn du das oder wie findest du das? Ist das denn eigentlich okay, wenn du dann 3 Monate hier alleine zu Hause bist und so? Oder findest du das doof oder warum oder so? Und dann hat sie gesagt, na, was sie gut findet an der Sache ist, dass ich jemand bin, der nicht nur darüber redet, wie viele andere auch, was er mal machen möchte oder wozu er Lust hätte, sondern der es dann auch tut. Das kann ich nur anerkennen, also diese Haltung. Und vielleicht weiß sie auch, dass sie mich nicht halten könnte. Keine Ahnung, das sage ich jetzt mal in Klammern. Abgesehen davon ist sie ja auch dabei gewesen. Sie war dieses Jahr sogar drei Wochen dabei, 3 Wochen lang. Und auf den anderen Reisen hat sie mich jeweils auch immer für ein paar Tage besucht und ist ein bisschen mitgesegelt.
Du wolltest eigentlich schon früher los und dann kam Corona. Und erstmal war das natürlich ein Schock und das nervt. Und im Nachhinein musst du aber sagen, Corona war eigentlich das Beste, was passieren konnte, oder?
Also ich würde nie sagen, dass Corona das Beste war, was passieren könnte. Das war ja schon sarkastisch. Nein, Corona war insofern gut für mich, als ich 2 Jahre länger planen konnte. Ich habe vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren war ja der erste Start gedacht, noch kein eigenes Boot gehabt. Aber Blaumhoff habe ich erst zwischendurch gekauft, hatte mir damals ein Boot geschartert, wäre auch gut gewesen. Hatte einen engeren getakteten Terminplan, weil ich mehr Mitsegler hatte, die für kürzere Zeit jeweils dabei sein wollten. Ich wäre also hätte ein bisschen nach Fahrplan segeln müssen. Und das hat sich alles so ergeben, dass viele von den älteren Herren, die jetzt dabei waren, auch nicht mehr in Lohn und Brot sind, sondern eben auch mal sich das leisten konnten, mal 3, 4, sogar 1 oder 6 Wochen lang dabei zu sein. Das war natürlich viel entspannter.
Wie war dann deine Tour? Also du bist aus London raus, bist Devon entlang, Cornwall entlang und dann langsam Richtung oben. Und es wurde dann immer schöner, je weiter du quasi Richtung Norden gefahren bist, weil es einfach immer einsamer und pittoresker wurde?
Also erstmal fährst du ja aus London raus, rechts rum, aus der Themse und dann kommen erstmal die weißen Klippen, Dover und die Seven Sisters und sowas. Also dann kommt der Solent mit der Isle of Wight, Cowes, Segler, Mecca. Mhm. Und so, das sind ja alles schon Traumziele sozusagen und Highlights auf jeden Fall. Und dann kommt Devon und Cornwall und dann wird es eigentlich immer, immer schöner von Hafen zu Hafen. Und das ist ja das Schöne an der Reise auch. Ich habe ja 5,5 Monate, fast 6 Monate gebraucht. Viele Leute haben gesagt, das geht ja auch viel schneller. Aber ich wollte mir eben die Zeit nehmen, auch für Land und Leute. Und musste das eben auch kennenlernen, musste dann eben auch mal ein paar Tage oder immer mal einige Tage in den Häfen sein, um das alles ein bisschen aufnehmen zu können. Und dann kamen die Scilly Islands und das ist ein absolutes Highlight schon gewesen, weil da kommt man sonst erst schwer hin. Und zweitens ist das wirklich die Karibik im Atlantik. Ach so, Stichwort, also man fährt dann von Land's End los und dann hat man das erste Mal wirklich eine Atlantikdünung unter dem Kiel. Also so dieses richtige ganz lange wie einatmen, ausatmen, plötzlich wird das Schiff so angehoben, wieder abgesenkt, das ist alleine auch schon toll. Naja, und die Scilly Islands mit ihren weißen Stränden und Palmen, die da im Wind wehen unter blauem Himmel. Nur die Wassertemperatur ist ein bisschen anders.
Ja, und trotzdem Palmen in England, ne? Man ist immer wieder überrascht.
Ja, absolut. Ja gut, ja. Die stehen auch in Cornwall, so, ja, ja. Aber auch in Scilly Islands direkt hinterm weißen Strand, das ist schon ein Bild wie aus einem Reisekatalog. Ja.
Wie viel warst du allein unterwegs überhaupt? Oder hast du das so alles organisiert, dass die ganze Zeit Leute dabei waren?
Ich hatte das zwar so organisiert, aber es hat ein paar Mal irgendwie sich so ergeben, dass einer weg musste, weil, also geplant, auch nicht überraschend, alles geplant, weil er hier andere Termine hatte und dass der nächste erst, ich glaube, 10 Tage später angesagt war. Und da hätte ich natürlich irgendwie warten können, aber das ist, also nach 3 Tagen im Hafen werde ich dann sowieso auch schon mal ein bisschen unruhig. Und das war von Chaos aus Richtung weiter Westen, hätte ich fahren wollen, oder war die Route. Und da habe ich mir es dann doch schon zugetraut, auch alleine zu fahren. Und mit den Gezeiten klarzukommen und mit den Gegebenheiten klarzukommen. Das sind ja nicht nur die Gezeiten. Und dann bin ich ein paar Tage mal alleine gefahren bis Weymouth. Das war schick. Es hat Spaß gemacht, dann auch mal wieder so zu sehen, das geht noch und das ist toll. Und dann habe ich mich natürlich aber auch schon wieder auf den nächsten Mitsegler gefreut. Und am Schluss, ganz oben in Schottland, fast schon auf dem Hauseweg, bin ich noch mal wieder 2-3 Tage alleine gesegelt. Aber das waren eigentlich die einzigen beiden Male.
Wie war es mit den Briten? Also ich habe ja in England studiert und kenne die Briten eigentlich gut und war auch öfter schon in Weymouth übrigens auch. Und ich finde die Briten ja so besonders und die haben eine ganz andere Segeltradition als wir. Segeln hat einen völlig anderen Stellenwert. Wie hast du die Briten empfunden und wie haben die dich aufgenommen als Deutschen?
Also die Briten sind ein skurriles Völkchen. Ich mochte die immer schon. Ich bin ja schon oft auch auf Landurlauben oder Landaufenthalten, auch auf Reportagereisen in England und in Irland und sowas gewesen und in England, Schottland und so weiter. Also ich mag die und die sind einfach nett, also Brexit hin oder her. Man merkt, oder ich habe keinen Unterschied gemerkt, höchstens vielleicht einmal, als eine ältere Lady über den Steg auf mich zukam, nachdem sie meine Nationale gesehen hatte und bevor wir noch über das Wetter gesprochen haben, was ja in England, nicht nur in England, immer ein Thema ist, sie sich entschuldigte für den Brexit und für ihre bescheuerte Regierung und meinte, das wäre alles so schief gelaufen und das wäre überhaupt nicht in ihrem Sinne. Ansonsten waren die Engländer, also Politik spielte immer keine Rolle eigentlich bei den Gesprächen, das hat man auch vermieden. Hilfsbereit, freundlich, total nett, also richtig. Also so, dass man zum Beispiel, als ich mit meinem Freund Albrecht in Milford Haven beim Frühstück, Full English Breakfast oder Welsh Breakfast in dem Fall, saß, über mehrere Tische angesprochen wurde von einem Mann, der sagte, ey, Visiting Sailors, und dann haben wir uns angefreundet und dann hat er uns richtig gute Tipps gegeben noch für die nächsten Schläge, die wir machen wollten.
Ja, und das ist das Schönste auf solchen Reisen, ja. Solche Typen kennenzulernen, sich auszutauschen. Und du bist dann ja auch nach diesen Tipps nach Irland rüber und hast dich das eigentlich ohne Probleme getraut und das war auch gut, ne?
Genau, eigentlich hatte ich vor, an der Cardigan Bay die walisische Küste noch ein bisschen höher zu segeln und der hat dann eben gesagt, Kevin hieß er, hat dann gesagt, mach das lieber nicht, da gibt es zwar Ankerbuchten, die sind aber alle nach Nordwesten, Westen offen, da gibt es noch einen Hafen, Aberystwyth, da wollte ich eigentlich hin schon wegen des schönen Namens wollte ich da eigentlich schon hin, deswegen war das der einzige Hafen, der also Wind und Wetter geschützt ist an der Küste und von da aus wollte ich rüber Richtung Dublin und der hat gesagt, das macht er nie und seine ganzen Mitsegler oder Segelfreunde machen das auch nicht, wenn die nach Irland fahren, fahren sie direkt von Milford um die Ecke rum und dann quer rüber. Und das haben wir dann auch gemacht und das war der beste Tipp, ganz klar.
Hattest du sowas wie ein Highlight, wo du sagen würdest, boah, das war's, das war so die perfekte Phase meiner Reise? Vielleicht noch nicht mal örtlich, sondern in dir, dass du sagst, ja. Jetzt bin ich echt angekommen, jetzt bin ich hier auf meinem Boot zu Hause, sowas gibt's ja auch.
Also die, was wir vorhin schon angesprochen haben, die Ankunft in London zum Beispiel, die Ankunft in Dublin dann wieder oder auch in Belfast, überhaupt, wenn man in so eine große Stadt die man sonst eigentlich mit der Bahn, mit dem Auto, mit dem Flugzeug erreicht. Wenn man so eine große Stadt auf dem eigenen Kiel erreicht, das Boot irgendwo anbindet, an Land geht und man ist in der großen Stadt, das ist immer ein Highlight auf jeden Fall. Also diese Ankunft mit dem Schiff vom Wasser aus her ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn man eben einfach nur so über den Landweg daher gekommen ist. Das ist immer ein Highlight. Und dann gab es natürlich schon Highlights. Also die Nachtturns sind einfach auch klasse, nicht? Wir hatten auch Glück. Also wir hatten schon kräftigen Wind und es hat schon ordentlich im Licht der Positionslichter rot und grün geleuchtet, die Gischt, wenn sie hochspritzt und so. Aber das sind einfach tolle Sachen. Wir hatten zum Beispiel auf der Tour nachher über die Nordsee, 3 Tage, 3 Nächte nonstop von Schottland aus nach Dänemark, da hatten wir Vollmondnächte, die einfach unbeschreiblich sind. Einfach unbeschreiblich. Einfach. Also da macht man gar nicht, wir hatten eine 4-Stunden-Wache immer eingeteilt, man macht da gar nicht schlafen gehen.
Dann warst du nach einem halben Jahr irgendwann wieder zu Hause, knappes halbes Jahr, und hast das Buch geschrieben. Wie lief das für dich? Also du hast mir erzählt, du hast deine E-Mail zusammengesucht und Logbuch und hast dann daraus ein richtiges Buch geschrieben. Wie funktionierte das genau?
Also erstmal brauchte ich eine kurze Pause, als ich hier wieder nach Hause kam, um das alles sacken zu lassen. Und dann habe ich mich daran gemacht. Du hast diese E-Mails erwähnt. Ich habe unterwegs immer schon E-Mails an Freunde und Familie geschrieben, in denen ich so ein bisschen meine Erlebnisse zusammengefasst geschildert habe. Das war so das Gerüst. Und das habe ich nachher ein bisschen ausstaffiert mit weiteren Erlebnissen, mit ausführlicheren Schilderungen und so. Das war, ist letztendlich das, was das Buch gewesen ist. Ich habe dann mein Logbuch gehabt. Ich habe die Fotos gehabt, die ja auch ein paar Erinnerungslücken manchmal auffüllen oder so. Und dann habe ich die Seekarten auf dem Boden ausgebreitet und habe mit dem Finger dann jede Tonne, jedes Leuchtfeuer, jedes Kap nochmal umfahren und habe dann auf diese Weise, und das ist ja besonders schön, habe ich diese Reise eigentlich zum zweiten Mal gemacht hier oben in meinem Arbeitszimmer und das dann aufgeschrieben. Und dann kam Birgit Radebeult und hat noch viel Arbeit gehabt.
Ist ihr Job.
Ist ihr Job, genau. Aber es ist natürlich unheimlich wichtig, dass dann jemand so ein Buch nochmal, also Text nochmal richtig.
Ja, eine gute Lektorin ist auch Gold wert, muss man halt auch sagen, weil sie es von außen ganz anders nochmal betrachten kann.
Ja, ich hatte zwei auch segelnde Journalistenfreunde, denen ich das den ersten Entwurf gegeben habe. Und auch die hatten schon ziemlich gute sachdienliche Hinweise. Dann ist dann das Ganze geschliffen und gehobelt worden. Und dann kam noch ein Feinschliff und dann war es so, wie es jetzt ist.
Und kennst du das Phänomen nach längeren Reisen oder Abenteuern, dass man in so ein Loch fällt? Kennst du das auch?
Also ich habe im letzten Kapitel, glaube ich, geschrieben, ich muss jetzt auch irgendwie nach Hause, ich bin erlebnissatt. Also ich hatte das Gefühl, jetzt bin ich voll, jetzt kann ich auch wenig oder gar nichts mehr an neuen tollen Erlebnissen verarbeiten. Ich muss erstmal das alles sacken lassen. Also in ein Loch bin ich nicht gefallen, aber ich habe irgendwie dann gedacht, jetzt ist es gut. Aber ich meine, ich komme hier nach Hause und dann kennst du es ja selber, dann liegt auf dem Schreibtisch doch eine Rechnung oder zwei und dann muss man sich um ein paar Sachen kümmern, die wenig lustig sind, aber die gemacht werden müssen und die einen dann aber auch erstmal auf andere Gedanken bringen. Und dann fängt man wieder an, Lust zu haben, sich nochmal mit dieser Reise zu beschäftigen und das dann alles aufzuschreiben.
Zum Schluss, verrat mir noch deinen nächsten Traum.
Soll ich jetzt das erzählen, was ich dir vorhin schon erzählt habe? Also, es gibt ja Leute, die behaupten, ein Leben voller erfüllter Träume ist langweilig. Deswegen muss man immer noch einen Traum in petto haben. Und ich denke ganz langsam oder ganz vorsichtig mal an eine Reise, die mich mit dem Segelboot von New York rauf nach Kanada führt, an der amerikanischen Ostküste entlang. Das wäre vielleicht noch mal was, aber bis dahin, wer weiß.
Sag mir Bescheid bitte, ja?
Okay, vielleicht machen wir das zusammen.
Ja. Vielen, vielen Dank.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@delius-klasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.